dann sitzen die halt eben in einem Raum und haben halt eben so eine 4 Quadratmeter Steckwand, wo halt die Autos und die Fahrer zusammengesteckt werden und dann die Routen dementsprechend da geplant werden. Und dann stehe ich halt eben davor und sage, okay, und welchen Teil davon möchtest du jetzt mit künstlicher Intelligenz machen? Weil die Datenbasis einfach gar nicht vorhanden ist.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und willkommen zur neuen Folge, in der ich mit Olaf Bienek von B2 Digital spreche, einem Unternehmer, der Digitalisierung schon vorangetrieben hat, lange bevor sie zum Buzzword wurde. Mit B2 Digital verfolgt Olaf einen bewusst pragmatischen Ansatz, Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug, das echten Nutzen stiften muss. Im Fokus stehen vor allem kleine und mittlere Unternehmen, also genau jene Betriebe, die oft im Alltag gefangen sind und weder Zeit noch Ressourcen haben, sich intensiv mit neuen Technologien zu beschäftigen. Im Gespräch wird schnell klar, das größte Problem ist selten die fehlende Softwarelösung. Da gibt es genug davon. Die eigentliche Herausforderung liegt darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Prozesse sinnvoll zu gestalten und Menschen mitzunehmen. Olaf beschreibt eindrücklich, wie groß die Lücke zwischen dem, was technologisch möglich ist, und dem, was im Mittelstand tatsächlich ankommt, noch immer ist. Wir besprechen, warum viele Unternehmen noch mit Fax, Papier und Excel arbeiten, weshalb Fördermittel oft ungenutzt bleiben und warum KI für viele Betriebe aktuell noch Zukunftsmusik ist. Gleichzeitig zeigt Olaf auf, wie Digitalisierung im Kleinen beginnen kann, pragmatisch, schrittweise und mit klarem Blick auf den tatsächlichen Mehrwert. Ich durfte einiges mitnehmen und bin mir sicher, dass auch für euch viel dabei sein wird. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Lieber Olaf, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn du hast schon Digitalisierung betrieben, bevor diese in Deutschland flächendeckend zum Lieblingswort von Beratern, Ministerien und Messebühnen geworden ist, gefühlt. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke dir, Johannes. Ich freue mich.
Olaf, im Rahmen der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir deinen Lebenslauf angeschaut und habe mich gefragt, wie ich das alles, was du gemacht hast, sinnvoll und einfach und verständlich auf den Punkt bringen kann, denn es waren diverseste Stationen und Bereiche, in denen du unterwegs warst, und ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt im Detail eingehen, aber mal den Versuch wagen, es knackig high-level-mäßig zusammenzufassen, gerne korrigieren, falls nötig. Ja? Begonnen hast du als Kaufmann im Vertrieb in der Elektronik- und Mobilfunkbranche. Vor circa 20 Jahren ging es dann aber Richtung Lkw-Maut und Internet und Digitalisierung. In dieser Zeit hast du als Leiter Projektmanagement noch so nebenbei einfach mal ausbildungsmäßig den Diplom-Kaufmann draufgesetzt und seitdem bist du auch im Bereich IT und Digitalisierung treu geblieben. Es folgt ein der erste Schritt ist schon mal gut getan, ja. Es folgten große Digitalisierungsprojekte bei Trooper Data Service und 2013 die erste Selbstständigkeit und irgendwann eben eine Phase auch, die viele erleben und kaum jemand öffentlich so klar benennt, nämlich eine schwere Erschöpfungsdepression, das in deinem öffentlichen oder sag ich mal öffentlich einsehbaren Profil nicht weich gezeichnet wird, finde ich bemerkenswert, weil es zeigt, dass auch Unternehmertum bei dir nicht nur aus Erfolgsstories und Folien besteht, sondern auch aus der Grenzerfahrung, aus Neustart und aus dem Versuch, nach einer schwierigen Zeit wieder sinnvoll anzuknüpfen. Denn im Rahmen dieses Neustarts entstand dann auch die Lernfabrik Neue Technologien. Und spätestens da wird dann auch, sag ich mal, aus deiner Geschichte mehr als nur ein Lebenslauf, nämlich fast so etwas wie eine Mission, nämlich nicht Digitalisierung als Selbstzweck, nicht Technik um der Technik willen, nicht dieses herrliche deutsche, wir brauchen jetzt auch mal KI, egal wofür, sondern ein sehr handfestes Verständnis davon, wie kleine und mittlere Unternehmen Prozesse verbessern Fördermittel nutzen, Datenschutz auch pragmatisch angehen und insgesamt zukunftsfähig werden. Und genau daraus ist dann auch im Januar 2018 B2 Digital entstanden, mit diesem schönen, unangenehmen, unverkauften Versprechen: Digitalisierung einfach gemacht.
Korrekt.
So, jetzt habe ich noch eine Sache habe ich noch. Seitdem bist du ja aber nicht nur der Geschäftsführer von B2 Digital, sondern du bist weit mehr. Du bist Netzwerker, du bist Mittler, du bist die Stimme des regionalen Mittelstands geworden. Unter anderem warst du auch bis letztes Jahr, glaube ich, Mitglied im Präsidium des Unternehmerverbands Brandenburg-Berlin. Ja. Man könnte so kurz sagen, du digitalisierst nicht nur Unternehmen, du organisierst auch gleich noch das Umfeld mit, in dem Unternehmertum überhaupt funktionieren kann, und dass du dabei gleichzeitig auch Formate wie das Digitalisierungsfrühstück, Vorträge zum Datenschutz etc. pp. Bespielst, passt da ziemlich gut ins Bild. Du bist quasi jemand, der da nicht nur berät, sondern wirklich übersetzt, verbindet und richtig anschiebt zum Thema Digitalisierung. Da werden wir aber auch jetzt gleich reinsteigen, tiefer. Zuerst geht's aber zu den AB-Fragen. Du weißt, was auf dich zukommt?
Nur so ein bisschen.
Okay, also ganz kurz, auch kurz und knackig. Es kommen 5 Fragen rund um die Digitalisierung. 2 Antwortmöglichkeiten. Du darfst dich für eine entscheiden.
Okay.
Das Ganze soll den ZuhörerInnen helfen, an der einen oder anderen Stelle ein Gefühl dafür zu bekommen, wie du tickst, wie du denkst, um dann vielleicht auch deine Fragen später oder die Fragen an dich, die eine Antworten später von dir, entsprechend auch mal einordnen zu können.
Okay, los geht's.
Okay, dann starten wir rein mit Bildung online oder offline?
Offline.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschlich.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Freiheiten.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Vollständig.
Datenschutz?
Ja.
Also vollkommener Schutz, okay. Webmeetings oder persönliche Treffen?
C. Das kommt drauf an. Also es ist viel hat die Digitalisierung da gebracht. Also da hat Corona uns, glaube ich, ganze Menge gebracht. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, und da ist manchmal der menschliche Kontakt einfach direkt notwendig und zwingend erforderlich.
Okay, dann hast du die letzte Frage schon im Detail beantwortet. Dann lass uns doch noch auf die anderen kurz eingehen. Du hast dich für offline entschieden bei der Bildung. Wieso?
Persönlicher Erfahrung und persönlicher Gusto an der Stelle. Ich weiß, wie ich auf so Online-Geschichten reagiere und wie ich unter Umständen wegdrifte, wenn Dinge da, sag ich mal, nicht so spannend sind oder irgendwie sowas. Und da ist eine Offline-Vorlesung und ein physisches Anfassen hilfreicher als irgendwie Online-Meetings. Aber das ist auch ein Stück weit persönlichkeitsabhängig, und ich tick halt eben da eher drauf, mit Menschen direkt im Kontakt zu sein und auch einem Tutor oder einem Prof halt eben nach der Vorlesung nochmal Fragen stellen zu können oder noch detaillierter irgendwo in Dinge reinzugehen oder auch mit Streitern noch die Kommunikation zu suchen und Dinge auseinanderzunehmen.
Okay, dann die zweite Frage, da war menschliche Entscheidungsfindung bei dir die Antwort.
Ja, Maschinen sind dazu da, uns zu unterstützen und zu entlasten. Die Entscheidung trifft aber der Mensch.
Okay, und dann waren es mehr Freiheiten für Unternehmen?
Ja, kommt an der Stelle relativ klar aus dem Thema der Fördermittel raus. Wir dürfen täglich uns mit dem Amtsschimmel rumschlagen und darüber diskutieren, was denn mit irgendwelchen Formulierungen gemeint ist, welche Vorlagenformate benutzt werden sollen, dürfen. Das sind alles Dinge, die könnten einfacher gehen, wenn wir es denn wirklich wollten.
Okay, und dann vollkommener Schutz persönlicher Daten.
Oberste Priorität. Ich bin Herr meiner Daten und ich habe an der Stelle die Herrschaft darüber zu sagen, wer sie haben darf und wer nicht. Und wenn ich jemanden feststelle, dass der meine Daten hat, dann muss er dementsprechend auch auf Aufforderung dann löschen.
Okay. Olaf, danke dafür. Jetzt starten wir rein in die anderen Fragen. Das Erste, was ich mich gefragt habe, was war denn für dich eigentlich so die wichtigste Schule in deinem Leben? So Konzern, Projektgeschäft, Vertrieb oder Krise? Was war da so ja, für dich wichtig oder was hat dich geprägt?
Eine Mischung aus vielem. Also ich meine, wie du ja schon eingangs gesagt hast, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Stationen gehabt, Konzern bis Kleinunternehmen. Bei den Konzernen habe ich am meisten gelernt im Sinne von ne, Schulung hier, Schulung da, Schulung dort. Systeme kennengelernt, Großes kennengelernt, wie man halt eben auch mit Datenbanksystemen und sowas groß umgeht, was im Kleinunternehmertum halt eben selten bis kaum vorkommt. Von daher war das auf jeden Fall eine prägende Zeit, die mir viele Dinge mitgebracht hat, wo ich halt eben heute einfach von partizipiere, weil ich weiß, so gehen Dinge grundsätzlich. Und im Kleinen halt auch das End-to-End, also dass du halt eben wirklich in einem Prozess wirklich drinsteckst und den von vorne bis hinten halt eben auch wirklich durchdenkst oder auch betreust. Also das ist eine Sache, das schätze ich bei den kleineren Unternehmen halt eben auch, weil das ist halt nicht so ein Abteilungsabgegrenze. Pass mal auf, da gibt es eine Schnittstelle in dem Prozess und bis dahin machen wir es und ab dahin musst du es machen. Und was davor passiert und danach passiert, interessiert keinen mehr, weil ist halt nicht mehr mein Beritt. Und das finde ich am kleinen Unternehmen halt eben einfach immer spannend, dass man von vorne bis hinten halt eben alles bedenken muss und auch behandeln muss.
Und wenn wir das Ganze jetzt mal weitertreiben und sagen, was war dann der Punkt, wo du was dir am meisten Selbstvertrauen gegeben hat, beziehungsweise dann auch vielleicht auch am meisten Demut gelehrt hat? Gab es da sich Situationen?
Demut gelehrt ist tatsächlich der, wie du schon gesagt hast, der Zusammenbruch damals gewesen. Da war ich halt eben wirklich durchgerockt und aus Existenzängsten heraus und Druck und allem drum und dran in eine Situation reingeraten, die ich bis dahin nicht für möglich gehalten habe, weil ich hielt Burnout und auch das Thema Erschöpfungsdepression davor immer für einen Moment, ja, dann mach 4 Wochen Urlaub, fahr irgendwo auf der Insel und dann klappst auf den Hinterkopf und dann geht's halt eben weiter. Und da zu lernen, dass es aber Momente gibt, wo dann der Kopf einfach nicht mehr funktioniert und einfach sagt so, ist nicht, geht nicht. Das war eine Erfahrung, die wünsche ich grundsätzlich keinem, hat mich aber deutlich geläutert und ruhiger gemacht. Und auch gelehrt, mehr auf mich zu gucken und mehr bei mir zu sein in Dingen, die ich tue. Den Sinn halt eben immer wieder drin zu suchen, anstatt halt eben irgendwie hinterher zu hechten und anderen Speichel zu lecken oder irgendwie sowas. Das mache ich seitdem definitiv nicht mehr. Das war Demut und lehrreich und erfahrungsreich waren halt immer wieder Großprojekte. Also ich habe in der Telekommunikation in Frankfurt am Main damals mit dem Großkonzern, bei dem ich gearbeitet habe, geile Projekte durchgeführt mit einem geilen Team. Ich habe bei Tollcollect eine Riesenaufgabe gehabt, habe die gemanagt und mit 120 Mitarbeitern da dementsprechend das Projekt durchgeprügelt. Ich habe anschließend in der Digitalisierung verschiedene Großprojekte gemacht für Unternehmen und denen mit großen geholfen, also Poststellen und Aktendigitalisierung und Automatisierung von Prozessen. Also da gibt's viele Sachen, viele Stationen, wo ich Projekte halt eben managen durfte, die anstrengend waren, aber immer sehr, sehr erfolgreich halt eben dann abgeschlossen werden konnten. Und da sind schon einige Dinge dabei, auf die ich durchaus stolz bin, die mir halt einfach auch Dinge gezeigt haben, wo ich halt eben auch wieder Dinge gelernt habe, Menschen kennengelernt habe, wo man neue Ideen entwickelt hat, wo man festgestellt hat, was alles so technisch auch geht und wo man anknüpfen kann.
Mhm. Jetzt kann ich mich noch an unser Vorgespräch erinnern und da war, hast du eine Szene beschrieben, du stehst in einem geförderten Demonstrationszentrum für Digitalisierung und ein Unternehmer sagt dann irgendwie so sinngemäß zu dir, ist ja nett, aber was bringt man das eigentlich?
Genau.
Was hat das in dir ausgelöst?
Das war tatsächlich im Demonstrationszentrum ein Moment, wo ich im ersten Augenblick gedacht habe, okay, wo ist hier die versteckte Kamera? Weil wir sprachen halt eben von Automation und Industrie 4.0 und haben da also wirklich dolle Sachen aufgeführt gehabt mit Videostationen, wo halt eben so digitale Durchläufe durch sind. Und dann steht so ein geneigter Zerspaner halt eben vor mir und sagt, was bringt mir das? Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, was läuft hier falsch? Wo haben wir hier das Problem mit? Und damit habe ich mich dann näher beschäftigt und dann auch festgestellt, wo dann die Probleme liegen. Weil das, was er mir erzählt hat, war halt eben dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir reden von Automation, Industrie 4.0, keiner muss mehr irgendwas anfassen, alles läuft vollautomatisch irgendwie durch. Und er sprach halt eben, als ich ihn gefragt habe, naja, erzähl mir doch mal, wie läuft denn bei dir was passiert denn, wenn so ein Auftrag da reinkommt? Und dann erzählt er, naja, der geht zum Fax, nimm das Ding aus dem Fax, dann zieh ich's über den Kopierer und gebe meiner Frau Ilse das Ding in eine Buchhaltung und dann gehe ich runter zu Kalle in der Halle und erzähl dem mal, der soll mal hintergehen ins Lager und gucken, ob noch Material da ist. Und da sind bei mir so viele Bilder aufgeploppt im Kopf, wo ich gesagt habe, so, okay, also Auftragseingang per Fax. Also Fax 2017 war für mich eigentlich schon nicht mehr so richtig existent. Das wäre eigentlich eine Sache, die über irgendeine Schnittstelle halt eben reinkommt oder E-Mail oder irgendwie sowas in der Richtung. Eine Kopie zu machen für die Buchhaltung, für mich nicht nachvollziehbar, weil wird im CRM angelegt, wird an der Stelle einen Auftrag draus gemacht, ein Angebot erstellt. Das Angebot ist automatisch halt eben in dem Buchhaltungssystem mit erfasst, dann kommt ein Auftrag raus, dann geht es halt eben irgendwann in die Produktion. Keinen Überblick zu haben, was im Lager dementsprechend ist, das ist eigentlich No-Go für ein Unternehmen. Also jedenfalls aus der Ecke, aus der ich halt eben kam, gedanklich, dass du den Lagerbestand nicht im Blick hast und nicht weißt, wie viel Material da ist, von welchem Material. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich halt mir das weiter angeguckt und habe dann festgestellt, dass gerade in dem kleineren Bereich der Unternehmen, also ich sag mal, alles, was kleiner 100 Mitarbeiter ist, vom Prinzip keine strukturierte Beratung vorhanden ist, die objektiv die Probleme von Unternehmen angeht. Und das war halt eben dann der Gründungsimpuls, sage ich mal, für die B2 Digital.
Also eigentlich so ein bisschen auch dieses Übersetzungsproblem, dass ein Übersetzungsproblem herrscht in der Gesellschaft, vor allem im KMU-Mittelstand, zu sagen, hey, was ist alles machbar und was kann man machen und so weiter?
Na, es ist ja, guck mal, wenn man sich das durchschnittliche deutsche Unternehmen hat 13 Mitarbeiter. 13, nicht 30, nicht 300, 13. So, 13 Mitarbeiter bedeutet, dass da der Chef zu 90% im Tagesgeschäft mit dabei ist. Wenn der sich um seine Leute kümmert, dass die bezahlt werden, um die Jobs kümmert, um die Kunden kümmert, allem drum und dran, woher soll der die Zeit nehmen und auch, sage ich mal, die Kraft nehmen, sich Impulse von außen zu holen und zu gucken, was denn technisch heutzutage irgendwie möglich ist? Natürlich kriegt er aus Nachrichten mit, da gibt's halt eben, weiß ich nicht, Industrie 4.0 und da gibt's KI und da gibt's ERP-System. Aber wo soll der die Zeit dafür hernehmen, sich damit zu beschäftigen? Und dann noch rauszufinden, was für ihn das Richtige ist und ihn weiterbringt. Weil im ersten Moment kostet das Ganze immer nur Geld. Und momentan läuft ja die Firma. Von daher, warum soll er Geld ausgeben, wenn er ein funktionierendes Unternehmen hat? Also die Motivation, sich auch damit zu beschäftigen, ist halt nur bedingt vorhanden. Und wenn die nicht da ist und der Impuls nicht kommt und die Kraft nicht da ist und die Zeit nicht da ist, woher soll es herkommen?
Und warum hast du dann gesagt, okay, komm, dann machen wir eine Beratung, anstatt wir bauen jetzt eine Software, die dem KMU, denen das alles, sag ich mal, abnimmt? Ja, ist ja natürlich auch eine berechtigte, also aus meiner Sicht eine berechtigte Frage, weil es gibt natürlich ganz viele schöne Lösungen, die herumschwirren, aber die oftmals ja auch extrem teuer sind dann vielleicht für kleine Unternehmen. Ja?
Also zum einen bin ich halt Diplom-Kaufmann und nicht Diplom-Informatiker. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Lösung nachher ist aus meiner Sicht nicht das Problem, weil es gibt auf dem deutschsprachigen Markt so viele verschiedene Angebote von Softwaren für alles Mögliche, dass ich nicht der 287.000ste sein muss, um irgendeine Software zu entwickeln. Und ich halte mich an der Stelle nicht für, innovativ genug, um das neue SAP zu entwickeln. Also aber da gab es halt eben schon drei, die das gemacht haben und das muss ich nicht selber machen. Und der Punkt, der mir halt eben dabei immer aufstößt, ist, ich glaube nicht, dass es halt eben an der einzelnen Lösung liegt, sondern es liegt einfach daran, dass der Kunde, der Unternehmer halt nicht die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und um das Richtige halt eben auszuwählen. Weil bei den ganzen, also nehmen wir Beispiel raus, Handwerk. Ich habe spontan eine Liste von 3, 4, 5 wirklich substanziell guten Handwerkerlösungen, die auf 98,5% der Handwerksunternehmen blind stumpf einfach aufpassen. Das heißt also, der Unternehmer hat an der Stelle die Chance zu sagen, ich möchte es lieber blau haben und nicht grün, ich möchte es lieber so haben und nicht so, ich möchte es lieber in der Cloud haben anstatt on-premise, ich möchte es gerne, was auch immer, you name it. Und die Lösung dazu gibt's. Du musst sie halt eben finden und den Impuls dazu haben zu sagen, da möchte ich rangehen und damit möchte ich mich beschäftigen. Und das ist der Kern der ganzen Geschichte. Eine Lösung halt eben zu finden, kostet halt Zeit und dich dann damit zu beschäftigen und die halt eben auf das Unternehmen dann einzupassen und einzuführen, das ist die Herausforderung. Nicht die Lösung, also aus meiner Sicht nicht die Lösung selbst, weil dazu gibt es einfach intelligente Lösungen, die am Markt zu kaufen sind.
Da findet man, das finde ich ganz spannend, auch wenn du sagst, auch für die Unternehmen was zu finden, eine Lösung und darauf anzupassen, für die Unternehmen, das ist die Herausforderung. Und es gibt, habe einen Satz gefunden, ihr helft Unternehmen, Dinge zu erreichen, die sie vorher nicht für erreichbar hielten, in homöopathischen Dosen und mit Fördermitteln. Klingt das sehr charmant. Warum genau dieses langsame und realistische Vorgehen bei euch? Warum ist das für euch so wichtig?
Na, muss ich mal ein bisschen länger ausholen, glaube ich. Ganz, ganz wichtig ist mir, es ist nicht mein Unternehmen, was ich da vor mir habe, sondern das gehört jemandem anderen. Der hat da viel Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt, um dieses Unternehmen aufzubauen. Dieses Unternehmen gibt's. Das Unternehmen hat X Mitarbeiter und macht am Ende des Jahres Y Gewinn. Von daher steht es mir nicht zu, ihm zu sagen, was er gefälligst zu machen und zu tun hat, weil der hat an der Stelle im Ernstfall, wenn er, weiß ich nicht, 30 Mitarbeiter hat, hat er 6, 12, 18, 24, x mal mehr als ich auf jeden Fall und macht das Ganze halt eben auch schon seit x Jahren länger. Das heißt also, dem reinzureden, zu sagen, dass er irgendwie Dinge falsch macht, kann ich nicht, weil hat er ja offensichtlich nicht, weil er ist ja erfolgreich damit und das Unternehmen funktioniert ja. Dann halt eben ranzugehen, zu sagen, so, pass auf, dann lass uns doch mal gucken, was machst du und wie machst du, um dann zu zeigen, wo Dinge passieren, die man anders machen kann. Ohne zu sagen besser, sondern einfach mal anders. Und das bringt halt einen Mindset-Change mit von, ich brauche mich damit nicht beschäftigen oder ich will mich damit nicht beschäftigen, zu, naja, lass uns doch mal reingucken. Weil mir geht es nicht darum, irgendeine Software zu verkaufen. Mir geht es darum, dem Unternehmer Möglichkeiten aufzuzeigen und zu helfen. Und wenn er sich darauf einlässt, steht er anschließend halt eben mit, weiß ich nicht, einem neuen Tool da, was halt eben ein Problem löst, oder mit einem neuen System da, was halt ganz viel auf einmal anders macht und Dinge löst und besser macht. Und da halt eben mit einer fertigen Lösung anzukommen und einfach nur zu sagen, so, warte mal, ich ziehe aus dem Köcher hier Lösung mit 3 Buchstaben raus und unten links bitte und wenn du nicht schreiben kannst, halt einen Stift, ich fürs Papier, ist meines Erachtens der falsche Ansatz, weil die Leute müssen mitgenommen werden und die Leute müssen eine Idee davon haben, worum es geht und was es ihnen denn bringt. Und das Bringen kriegst du halt eben nicht mit, ich überfordere dich und überfalle dich und du musst jetzt machen, sondern das ist halt eben ein, wir beschäftigen uns damit und nähern uns der ganzen Thematik an. Wenn man dann halt eben noch feststellt, alles super, die Entscheidung ist getroffen für Produkt X, dann noch sagt, okay, wir kümmern uns auch darum, dass die Fördermittel noch dazu kommen. Perfekt.
Jetzt beratet ihr ja ganz viele kleine und mittlere Unternehmen. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich so das größte Missverständnis zu dem Thema Digitalisierung im Mittelstand oder KMU?
Na, das größte Missverständnis aus Politik und Gesellschaft heraus ist, wie groß oder beziehungsweise wie klein KMU denn wirklich ist. Na, also du hast die europäische Definition, was KMU ist. Maximal 250 Mitarbeiter, maximal 50 Millionen Jahresumsatz, maximal 43 Euro Bilanzsumme. So. Wie viele gibt's davon? Und wie viele gibt's, die so groß sind wie ich, mit 6 Mitarbeitern? Ja. Bei durchschnittlich 13 Mitarbeitern weißt du, wie die Verteilung sein muss. Na, also wie man halt eben feststellt, dass es halt eben deutlich kleiner wird und deutlich runtergeht. Und da ist viel Verständnisproblem, weil natürlich sind die großen Unternehmen, die auf die als erstes immer geguckt wird. Ne? Also, weiß ich nicht, hier Tesla-Ansiedlung oder die Großkonzerne, Autokonzerne, ne? VW, BMW, was auch immer. Die sind natürlich die als erstes immer gesehen werden, so, oh ja, die müssen irgendwie digitalisieren. Die sind durch mit dem Thema. Die beschäftigen sich mit KI, mit Automation. Die beschäftigen sich mit Dingen, die wir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, wo wir sagen, so, ja, könnte man vielleicht in der Zukunft sich mal beschäftigen. Also, die werden Fertigungsplanung in Bereichen haben, wo sie KI schon einsetzen, um Fertigungsstrecken irgendwie aufzusetzen und sowas. Das ist viel zu groß und viel zu weit weg von der realen, vom realen Geschäft bei uns zu Hause. Also guck dir den Elektriker bei dir um die Ecke an, den Gaswasserinstallateur um die Ecke, den Dachdecker, den Maurer. Das sind alles Unternehmen, die haben 8, 10, 30 Mitarbeiter oder irgendwie sowas. Und dann sind sie halt eben auch schon relativ groß. Und die haben ganz andere Sorgen als die Großkonzerne. Ja. Also wenn du denen halt eben kommst und du sagst denen, ja, deine Mitarbeiter müssen jetzt künftig elektronische Zeiterfassung machen, dann sagst du, bist du bekloppt? Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn Kalle erzählen, dass er da irgendwo auf den Knopf drauf drücken muss? Dem muss ich erstmal erzählen, wie ein Handy richtig funktioniert oder irgendwie so. Beispiel. Na, also ich will jetzt kein Bashing machen, aber das sind die Themen, die halt eben im Kleinen halt eben kommen, wo du halt eben sagst so, naja, Lösungen gibt's, aber du musst natürlich auch da sehen, Wie kriegst du die Mitarbeiter da halt eben auch mitgenommen? Wie kriegst du das überhaupt implementiert? Wie kriegst du die begeistert? Gegenfrage. Wann hast du das letzte Mal einen Handwerker bei dir gehabt?
Im Büro vor ein paar Wochen.
So.
Der hat die Lichter gemacht.
Der hat die Lichter gemacht. Hat er dir anschließend den Zettel in die Hand gedrückt oder hast du auf dem iPad irgendwas unterschrieben?
Ich habe gar nichts gemacht, weil ich nur zu Untermieter hier bin.
Sehr schön.
Aber die Chance ist sehr groß, dass es am Zettel war.
Genau. Und das ist tatsächlich der Punkt. Also du hast, jeder kennt das, glaube ich, draußen. Der Gaswasserinstallateur, der zur Wartung der Heizung kommt. Der hat so einen Auftragsblock, da gibt es einen weißen Zettel, den bekommt der Kunde. Da ist es drunter ein gelber Zettel für die Dispo, ein blauer Zettel für die Buchhaltung und ein roter Zettel für den Chef, dass er auch gesehen hat, dass Kalle halt eben wirklich bei dir war und irgendwas geschafft hat. Damit geht der halt eben mit einer Unterschrift, reißt den weißen Zettel ab, hier bitteschön für dich, geht damit, fährt damit in die Firma zurück, gibt das in der Buchhaltung ab. Die Buchhaltung tippt irgendwann darauf basierend irgendwann die Wartungsrechnung. Weil du hast halt eben noch, weiß ich nicht, zwei Teile mitgehabt und ein Schnüffelstück und irgendwie keine Ahnung was, und das muss halt eben noch dementsprechend mit abgerechnet werden. Wie oft kommt das vor, dass dieser Zettel in der Buchhaltung nicht ankommt oder 3 Wochen später ankommt, weil Kalle mit dem Auto noch gleich zu einer Großbaustelle gefahren ist und nicht geschafft hat, halt eben rechtzeitig in die Firma zu kommen. Das sind so Dinge, die halt eben im kleinen Unternehmertum echt eine Relevanz haben, weil da liegt halt eben Geld im Auto. Und das wird halt eben nicht reingeholt, weil die Information kommt halt eben in der Zentrale nicht an.
Ja, klar, das hat vollen Impact auf den Cashflow und das tut weh, ja, genau. Vor allem als kleines Unternehmen.
Ja.
Aber wenn dieses Thema jetzt, wenn du da drauf schaust, ist es aber diese hinkende Digitalisierung, ist es dann eher so ein bisschen ein Strukturproblem? kriege ich das Wort nicht mehr raus, Strukturproblem oder ist es eher ein Führungsproblem oder ist es vielleicht auch manchmal einfach nur Bequemlichkeit?
Bequemlichkeit im Sinne von Firma läuft, warum muss ich was ändern? Bestimmt. Spielt bestimmt mit rein. Strukturproblem glaube ich eher nicht. Es ist halt eben eine Mischung aus, wie hat der Unternehmer Zeit, sich Impulse ranzuholen? Wo bekommt er die Impulse? Und gibt es die richtigen Formate, um ihn halt auch anzusprechen? Ich habe neulich durfte ich zu Gast sein beim Mittelstandstag vom Bundesverband für mittelständische Wirtschaft, vom BVMW. Die haben in Berlin eine riesen Messe gemacht zu Zukunftsthemen von Unternehmen. Grundsätzlich eine tolle Sache. Fand ich auch von den Inhalten durchaus interessant. Nur, wen haben sie dafür angesprochen? Wer lief da rum? Da war, also auf solchen Mittelstandsmessen würde ich halt eben die Leute in Arbeitsklamotten erwarten, ne? Also Engelbert Strauß oder PCH-Klamotten oder irgendwie sowas in der Richtung, die halt eben tragen und da halt eben als Meister oder als Unternehmer durch die Gegend laufen. Was habe ich da entdeckt? Die höchste Dichte von blauen Anzügen. Ich hatte einen hellen Anzug an und fühlte mich irgendwie fast deplatziert, weil ich gedacht habe, ich habe irgendein Memo nicht gelesen, dass man hier einen blauen Anzug anziehen muss. Und da siehst du halt eben, dass die Zielgruppe, die das eigentlich braucht, gar nicht richtig angesprochen wird und die Informationen bekommt, um da hinzukommen. Du brauchst halt eben eigentlich eine Messe, wo du anschließend sagst, du musst erstmal mit dem Besen durchgehen, damit der ganze Betonstaub und der Dreck halt eben irgendwie aus der Halle wieder rauskommt. Sowas braucht man. Leute halt eben anzusprechen, zu sagen so, ey, wenn du mit deiner Baustelle fertig bist, komm anschließend nochmal auf ein Bier vorbei, dann erzähle ich dir ein paar Sachen nochmal, auf die du achten musst oder die du wissen musst, die du berücksichtigen musst. Also da können wir stundenlang drüber philosophieren, über angefangen von Datenschutz, mit dem man sich beschäftigen muss, über revisionssichere E-Mail-Archivierung, über das Thema nächstes Jahr E-Rechnung schreiben zu müssen und nicht nur empfangen zu müssen. Da sind die Unternehmen gar nicht drauf vorbereitet, weil sie einfach sich nicht mit beschäftigen, weil sie bislang halt eben keinen Druck und keine Not hatten, halt eben sich damit zu beschäftigen. Aber die Sachen kommen kurz über lang und haben dementsprechend auch Impact. Und da muss halt eben, müssen Formate geschaffen werden, dass halt eben der Handwerksmeister Sven weiß ich nicht, 16 Uhr von der Baustelle runterfährt und um 17:30 nochmal irgendwo in einer Halle ist und dann halt eben 2 Stunden Zeit hat, sich damit zu informieren, was es für Neuerungen in Handwerkersoftware gibt, was es für Neuerungen in IT-Security geht. NIS2, ein ganz großes Thema auch für Unternehmen, die im Kleineren unterwegs sind, die es einfach gar nicht wissen, weil sie halt eben irgendwo in der Lieferkette mit drin hängen und dann auf einmal halt eben zur kritischen Infrastruktur gehören und dann sagen so, wie soll ich mit meinen 10 Mann hier kritische Infrastruktur darstellen, weil es einfach gar nicht geht. Also da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die halt eben bewusst gemacht werden müssen, wo man halt eben wirklich die Leute abholen müssen und sagen müssen, ey, komm vorbei, mach das regional, komm vorbei, guck's dir an, beschäftige dich mit dem Thema. Du musst ja nicht von dem kaufen, der da ist, aber du musst das Thema mal mitnehmen und einfach mal sagen so, damit beschäftige ich mich jetzt mal. Und wenn es eins ist von den 20 Themen, die angesprochen werden, haben wir wieder einem für ein Thema weitergeholfen.
Jetzt hast du ganz viel angesprochen. Wo beginnt dann für... Ja, ich finde es super. Und es kommt auf einen Punkt raus, wie man die Leute anspricht, wie man die Leute mitnimmt, wie man ihnen erklärt, okay, komm, super, wir haben einen gewonnen, der sich auch damit beschäftigt. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin der Handwerker und sage, yo, ich interessiere mich dafür. Für mich ist es wirklich relevant, ich möchte da investieren oder ich möchte da auch aktiv werden. Ja. Wie beginnt denn für dich ein sinnvolles Digitalisierungsprojekt am geschicktesten für diese Unternehmensgröße? Ja.
Am einfachsten ist, wenn du dir einen vertrauensvollen Berater suchst, mit dem die Nase auch passt, wo du sagst, pass mal auf, komm mal vorbei, guck dir an, was wir machen und wie wir machen. Und lass uns dann darüber sprechen, welche Gründe das hat, dass wir das so machen, wie wir es halt eben machen. Und dann erzähl mir mal, was wir vergessen haben, worauf wir bislang nicht achten, worauf wir aber achten müssen und wie wir denn Dinge künftig einfacher machen können und ich Mitarbeiter von Papier, von Dingen einfach entlasten kann und Dinge automatisch machen kann. Also das Klassiker, der Handwerker, der halt eben draußen ist, wir waren eben bei dem Stundenzettel, wenn der mit einem iPad draußen unterwegs ist und halt eben sagt, ich habe halt eben das Schnüffelstück und das und das und das gemacht, ich war eine Dreiviertelstunde hier, liebe Anna Panoslowska, bitte einmal unten auf dem iPad unterschreiben, dann drückt der Auftrag fertiggestellt, dann geht das Ding elektronisch in die Zentrale und die Rechnung wird automatisch erstellt, geht in dem Moment raus an den Kunden. Da muss kein Mensch mehr dazwischen sein, um so eine automatisierte Wartungsrechnung oder irgendwie sowas fertig zu kriegen. Und dann ist das Ding draußen. Da hat die Buchhaltung weniger zu tun. Da hat der Mitarbeiter weniger zu tun, dass er halt eben noch dran denken muss, er muss den Zettel noch irgendwo abgeben. Und der Unternehmer hat halt eben auf den Knopfdruck, kann sagen, okay, ich habe heute 5 Teams draußen gehabt. Die haben jeder 10 Wartungen halt eben durchgeführt und die Rechnungen dafür sind raus. Ich habe hier eine, die muss ich nochmal drüber gucken, weil die einen Schwellwert überschritten hat oder weil irgendein besonderes Teil halt eben gebraucht worden ist. Und fertig. Und damit hast du halt eben Entlastung im Innendienst, Entlastung im Außendienst und der Chef hat halt eben noch mehr Transparenz. Ein Beispiel.
Okay. Jetzt bin ich da natürlich auch immer, finde ich immer, oder lass mich so sagen, da bin ich immer auch sehr kritisch, ja, weil ich bin ja der festen Überzeugung, wir können wettbewerbsfähig sein, wenn wir es richtig machen. Und Digitalisierung ist ein Teil davon. Ja. Aber für mich ist eines auch noch extrem wichtig oder mehr oder minder die Basis ist auch immer das Thema Prozesse, dass man auch die im Griff hat, dass man die versteht. Und du weißt es ja, sobald man irgendwas automatisiert oder irgendwas digitalisiert, was eigentlich keinen Mehrwert hat, man kriegt es nie wieder raus. Ja, weil das ist dann von der Bildfläche verschwunden und theoretisch dreht das Dokument auch 5-mal noch den Kreis oder keine Ahnung und macht irgendwelche Sachen, was gar nicht notwendig wäre und so weiter und so fort. Ist das auch ein Thema, das ihr angeht, zu sagen, okay, pass auf, wir können gerne über Digitalisierung sehen, wir sehen Themen, da wäre spannend, aber bevor wir dann wirklich tief einsteigen, dass wir dann auch noch einmal die Prozesse sauber aufzeichnen, verstehen, was läuft wirklich ab, was wird wirklich benötigt und so weiter und so fort. Ist das auch ein Thema, das ihr dann angeht?
Ja, also grundsätzlich.
Also vielleicht Hintergrund, ja, weil ich sehe halt oft beim Kunden von mir, ich gehe dann rein und sage, okay, gut, dann reden die von Digitalisierung und du schüttelst den Kopf, sagst, ihr braucht noch gar nicht digitalisieren, ihr müsst einfach mal eure Prozesse grad ziehen. Allein da ist schon massiv Potenzial drinnen und da rede ich noch nicht mal über Digitalisierung und vor allem, wenn ich jetzt digitalisiere, hole ich mir mehr Probleme rein, als wenn ich die Prozesse zuerst grad ziehe und dann die Digitalisierung aufsetze.
Ja.
Das ist so der Hintergrund.
Ja, also verstehe ich. Also Punkt 1, Shit in, Shit out. Ne? Also wenn du einen beschissenen analogen Prozess hast, gibt's halt eben und den digitalisierst, kriegst du halt einen beschissenen digitalen Prozess raus. Das ist ganz klar und korrekt. Prozessmanagement im Kleinunternehmertum ist eine Frage der Ressourcen und die lässt sich häufig bei wie formuliere ich das jetzt? Also ein großes Unternehmen hat irgendwann eine Stabsabteilung, da gibt es jemanden, der kümmert sich um Qualitätsmanagement, der kümmert sich um Prozessmanagement, da sitzen Leute, die halt eben den ganzen Tag nichts anderes tun, außer die Prozesse zu dokumentieren und zu beurteilen, ob das alles richtig ist und halt eben dieses Plan, Do, Check, Act halt eben durchlaufen und immer wieder durch die Abteilung laufen und sagen, ich hätte gerne von dir mal eine Auskunft, wie sieht's denn aus und machen eine Evaluierung zur Prozesswirksamkeit, bla 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 bla. Da sind wir aber bei Unternehmen, die halt eben auf jeden Fall größer 200 Mitarbeiter sind. In dem Unternehmergrößen, wie ich sie halt eben vor Augen habe, mit den 30 Mann, hast du so eine Ressourcen nicht. Da sind die Prozesse, die sie haben, relativ klar. Ne? Der Wertschöpfungsprozess ist, dass halt eben Kalle draußen unterwegs ist mit dem Auto und da irgendwie dementsprechend Montage macht. Und dann gibt es Unterstützungsprozesse, Vertrieb, Akquise, was viele Handwerker im Moment gar nicht brauchen, weil die Auftragsbücher voll sind bis oben hin. Und die Buchhaltungsthemen, die halt eben dabei sind. Und die Systematik zur Bearbeitung dieser Themen ist sagen wir, Word, Excel, PowerPoint oder eine Karteikarte oder ein Software-System, was vor 15, 20 Jahren mal eingeführt worden ist und, sag ich mal, so ein paar Buchhaltungsthemen durchführt und der Rest halt eben gar nicht, der Rest papiergetrieben irgendwie analog läuft. Bei denen ist es tatsächlich so, dass ich sage, lass uns mal gucken, was gibt es denn am Markt für sinnvolle Lösungen? Und da halt eben auch nur Lösungen suche, die gewisse Standardprozesse einfach mit dabei haben, wo man halt eben klar erkennen kann, wie läuft der Wertschöpfungsprozess beim Kunden draußen ab? Was ist da zu tun? Wie macht der Mitarbeiter was? Wo kommen die Informationen her? Wo werden sie verarbeitet? Wie werden sie verarbeitet? Was ist der Impact hinten draus? Da halt eben zu sagen, liebes Unternehmen in der Größenordnung, ihr rüttelt euch an den Prozess ran, was das System mitbringt. Weil in der Größenordnung ein Prozessmanagement aufzusetzen, ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil du einfach viele Sachen hast, die in Personalunion vom Chef gemacht werden, von der Buchhalterin gemacht werden und ansonsten sind es halt eben die 23 Außendienstler, die halt eben Montage machen oder irgendwie sowas in der Richtung. Von daher eher den Punkt, eine standardisierte Software zu nehmen mit einem standardisierten Prozess, wo man, wenn es halt gar nicht anders geht, vielleicht die eine Schleife nochmal anders dreht, weil das Unternehmen halt eben genau da ein Problem hat, weil die Mitarbeiterin, keine Ahnung, irgendwie, ne, also sucht ihr irgendeinen Grund aus, an der Stelle dreht man halt eben nochmal dran. Anstatt halt eben zu sagen, wir nehmen was Großes wie drei Buchstaben oder Navision, Dynamics, wie auch immer, die halt eben ankommen mit einer grünen Wiese und dann sagen so, na, wie hättest du es denn gerne? Das kann ein Kleinunternehmer gar nicht richtig sagen, wie er es gerne hätte, weil er gar keine Idee davon hat, was alles möglich ist. Du kommst halt eben, könntest dann halt eben sagen, okay, wir machen erstmal eine Prozessaufnahme und dokumentieren das dementsprechend alles. Da sind mal die ersten 20.000, 25.000 Euro durch für so eine Prozessdokumentation. Dann gehst du hin, schreibst einen Lastenheft, da sind die nächsten 15.000 durch und dann gehst du raus in eine Ausschreibung und stellst dann fest, wir kaufen doch irgendwie eine standardisierte Software. Von daher ist das eher, sag ich mal, agiler getrieben. Also agiler ist das Fremdwort, hands-on. Ne? Krempel die Arme hoch, so, zack, wir fassen es an und wir gucken es uns an und gucken, wo sind die Knackpunkte? Mit denen müssen wir uns beschäftigen. Der Rest vertrauen wir dementsprechend dem Softwareanbieter und dem Hersteller und sehen zu, dass wir es dementsprechend eingeführt bekommen.
Und jetzt lass uns das Ganze mal weitertreiben. Jetzt ist ja auch seit etlichen Monaten, Jahren eigentlich schon fast KI auf und ab wird durchs Land getrieben. Was natürlich auch ganz spannend ist für kleine Unternehmen, ist das für viele tatsächlich, wie siehst du da die Situation gerade, ist das für viele, hat das Priorität, KI? Ist das auch was ist es mehr Heilsversprechen? Oder ja.
Also Herausforderung bei KI, also der grundlegende Punkt, um eine KI sinnvoll mit Dingen füttern zu können, also andersrum angefangen. Im Sprachmodellbereich Texte zu schreiben, Texte auszuwerten, Texte zu bewerten, allem drum und dran. Top. Wird es mit Sicherheit auch vielfach schon eingesetzt und ist aus unserem Leben, aus der Beratungssicht kaum noch wegzudenken, weil es mir halt eben wirklich massiv die Arbeit erleichtert. Gar keine Frage. Im Bereich Marketing, Vertrieb wird es mit Sicherheit einen relativ zügigen Umbruch geben, in dem halt eben da die Sprachmodelle einfacher und schneller Texte generieren, Webseiten generieren, Kundenansprachen generieren. In den Sprachmodellen, die tatsächlich auch sprechend sind, im telefonischen Eingang, in der Terminvorbereitung, Terminvereinbarungsgeschichten, First-Level-Support. Das sind alle so Dinge, wo es relativ zügig gehen wird, dass das jetzt etabliert ist und gewohnt ist. Also neulich habe ich tatsächlich mitgekriegt, dass meine 80-jährige Mutter mit einem Terminvereinbarungstool gesprochen hat und da einen Termin vereinbart hat bei einem Arzt. und von der Ärztin dann noch gelobt worden ist, dass sie überhaupt drauf gesprochen hat, weil die Ärztin halt eben mitkriegt, dass die älteren Leute das nicht wollen und da halt eben mit dieser KI nicht sprechen wollen. Finde ich super spannend. Im Handwerksbereich, wo du halt eben die Strippe anfäst, das Rohr anfäst und das irgendwie an die Wand nageln musst, ist KI nur bedingt einen Schlüssel. Natürlich gibt es da auch Bereiche, wo man sagt so, okay, Routenplanung, Wartungsplanung, vorausschauende Wartung, die man halt eben auch machen kann. Also da gibt es ganz viele Dinge, die auch mein Kopf dann irgendwie anfängt zu rattern, wo man sagt, okay, da kommt man von Hölzchen auf Stöckchen, was man damit machen kann. Sind viele Unternehmen noch gar nicht so weit, weil sie halt eben einfach gar nicht die Datenstruktur dazu haben. Wenn die mit Word, Excel, PowerPoint arbeiten, brauchst du mit denen über KI an der Stelle erstmal noch nicht zu sprechen, weil du brauchst ja erstmal, sag ich mal, eine sinnvoll organisierte Datenbasis, die halt eben irgendwo analysiert werden kann, aus der wieder Dinge gelernt werden können, um Dinge halt eben dementsprechend, ich hau hier immer gegen mein Mikrofon, um halt eben Dinge einfach voranzubringen und lernen zu können und drauf zu gucken und sowas ein. Ich hatte eine Anfrage von einem Unternehmen, ja, ich möchte gerne KI für meine Disposition einsetzen. Wir haben irgendwie draußen 300 Fahrzeuge rumzufahren und die Planung machen momentan 5 Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als halt eben Fahrzeug, Auto, also Auto, Fahrer und entsprechende Fahrgäste irgendwie zusammen planen. Wo ich gesagt habe, okay, wie mit welchem System macht er denn das dann? Und dann bin ich hingefahren, weil ich halt eben eingeladen war, mir es anzugucken. Dann sitzen die halt eben in einem Raum, weiß ich nicht, 30 Quadratmeter, zu dritt, zwei Räume dazu und haben halt eben so eine 4 Quadratmeter Steckwand, wo halt die Autos und die Fahrer zusammengesteckt werden und dann die Routen dementsprechend da geplant werden. Und dann stehe ich halt eben davor und sage, okay, und welchen Teil davon möchtest du jetzt mit künstlicher Intelligenz machen? Weil die Datenbasis einfach gar nicht vorhanden ist. Also wenn ich das versuche mit KI bearbeiten zu können, fehlt halt eben erstmal der Schritt, das überhaupt irgendwie in eine digitale Welt zu überführen, um halt eben digital dementsprechend das schon mal abzubilden. Und da sprechen, also es ist, wenn du vergleichbar jemand, der Auftragseingänge per Fax schickt und Rechnung per Fax schickt, dass halt eben die Rechnung automatisiert per Fax nachher rausgeht oder irgendwie sowas aus dem Auftrag. Das geht nicht zusammen. Das ist so das Thema, was wir haben. Also wie gesagt, da wo Sprachmodelle halt eben einsetzbar sind oder halt eben auch Bildgenerierung und Filmgenerierung, solche Geschichten, da glaube ich, wird es relativ schnell auch standardmäßig eingesetzt sein und werden. Alles, was, sag ich mal, individuelle Thematiken in Unternehmen sind, gerade bei den kleineren, sind die Unternehmen gar nicht so weit, um halt eben auf der Basis, die sie haben, mit KI irgendwas anfangen zu können. Also da fehlt einfach der Zwischenschritt.
Ist das jetzt der Großteil für dich aktuell oder sagst du, ja, ist 50-50?
Also KI schwingt im Hintergrund mit, aber ist jetzt nicht der vordergründige Ansatz. Weil, wie gesagt, bei uns kommen ganz viele Unternehmen, die Word, Excel, PowerPoint haben. Mhm. Und okay. Die haben von KI schon mal gehört, aber auch noch keine Idee davon, was sie damit eigentlich machen können.
Okay. Also da ist doch noch großes Potenzial da.
Auf jeden Fall.
Okay. Jetzt habe ich in unserem Gespräch schon ein paar Mal erwähnt, das ganze Thema Fördermittel. Und du bist ja, oder ihr mit B2 Digital seid da ja sehr nah an dieser ganzen Förderkulisse dran. Warum wird aus deiner Sicht so viel Potenzial, was da ist, eigentlich nicht abgerufen? Ist es Unwissen, ist es Zeitmangel, ist es Bürokratie, ist es Misstrauen, ist es schlechte Übersetzung, was alles machbar ist oder so? Oder
alles, ganz viel.
Oh, alles zusammen. Ich sehe schon.
Alles.
Die Olaf sehen alles. Könnten, ich glaube, du würdest jetzt noch 5 weitere Dinge wahrscheinlich aufzählen. Ich habe noch gar nicht alles erwähnt, aber wahrscheinlich.
Fangen wir nochmal von vorne bei den Punkten an eben. Das war super.
Unwissen.
Unwissenheit. Richtlinien sind zwar meistens veröffentlicht, aber ein Unternehmer beschäftigt sich selten mit Förderbanken und was die veröffentlichen. Punkt 1.
Da spielt der Zeitmangel mit rein.
Zeitmangel? ich habe keine Zeit, mich mit so einem Scheiß zu beschäftigen und man kriegt da ja sowieso nichts, weil landläufige Meinung, ich habe da einen Kumpel, dessen Kumpel, dessen Frau mal irgendwas mit Fördermitteln probiert hat und nichts gekriegt hat.
Ja, Bürokratie.
Bürokratie, ein Förderantrag ist grundsätzlich was Bürokratisches, wo du halt eben eine ganze Menge Papiere zusammensammeln musst, angefangen von irgendwelchen Jahresabschlüssen, die man nachweisen muss und vielleicht noch Angebote, die man einholen muss und Quatsch, wir brauchen das jetzt und da haben wir keine Zeit drauf zu warten und das ist mir alles viel zu viel und das brauche ich nicht.
Okay, Misstrauen?
Misstrauen? Ja, da reiche ich irgendwas ein und dann kriege ich nachher doch nichts.
Naja, und dann noch die schlechte Übersetzung quasi, habe ich so.
Hast du schon mal eine Förderrichtlinie gelesen? Mach's mal.
Schon lange her.
Und dann stell dir den 15-Mann-Unternehmer vor, der gerade um 16:30 von der Baustelle kommt und gerade die letzte Steinreihe mitgemauert hat, weil irgendein Monteur irgendwie vom Gerüst gefallen ist oder irgendwie sowas. Viel Spaß dabei. Okay. Nein, also Fördermitteldeutsch ist eine besondere Sprache und wir haben es immer wieder, dass auch die Förderbank dann mit dem Kunden direkt irgendwie sprechen möchte, wo wir sagen, ja, mach doch. Und dann kriegen wir halt eben anschließend einen Anruf von dem Unternehmer und sagt, also da hat irgendjemand von irgendeiner Förderbank angerufen, die hat mir irgendwas erzählt, aber ich weiß gar nicht, was die von mir wollte. So, also klingt blöd. Aber wir arbeiten ja wirklich seit vielen, vielen Jahren mit Fördermitteln. Und das einfachste Fördermittel für die Förderung von Unternehmensberatung vom BAFA ist eine relativ einfach gestrickte Geschichte. Das sind 3.500 Euro, davon kriegt man in Brandenburg, also in Ostdeutschland bis auf Berlin und Leipzig, 2.800 Euro Zuschuss zurück. Dafür muss ein Beratungsbericht geschrieben werden, das machen wir. Das Ding muss eingereicht werden vorne, das machen wir mit einer Vollmacht. Dafür muss ich ein paar Informationen vom Unternehmen kriegen, das fragen wir gezielt ab und sagen halt eben, ich hätte gerne diesen Wert, bitte jetzt. Und dann muss ich nachher noch vom Kunden den Kontoauszug bekommen, als Nachweis, dass er mir das Geld überwiesen hat. Wie vielen muss ich erklären, was ein Kontoauszug ist?
Ich möchte es nicht wissen.
Einem von drei muss ich erklären, was ein Kontoauszug ist. Das Härteste, was ich gekriegt hatte, war tatsächlich mit einem Handy abfotografierter Bildschirm.
Jetzt muss ich Sie fragen, du hast vorher immer gesagt, dass die eigentlich auch erfolgreich die Unternehmen führen. Führen solche Leute auch erfolgreich Unternehmen, die
ja, nicht wissen, was ein Kontoauszug ist? Tun sie in der Tat, weil der Punkt, was sie gelernt haben, ist, mit Buchhaltung will ich nichts zu tun haben, das macht mein Steuerbüro. Da kippe ich einfach die Sachen ab und dann ist gut. Und der sagt mir, was ich wann zu zahlen habe. Fertig. Der hat mit Buchhaltung, mit Kontoauszug, mit sonst was selten wirklich was intensiv zu tun. Und wie oft ich die Aussage bekommen habe, wir haben keine Kontoauszüge mehr von Kapitalgesellschaften, also GmbHs. Und ich sage so, okay, wenn ihr keine Kontoauszüge mehr habt, wie macht ihr die doppelte Buchführung? Also wie macht ihr die Gegenbuchung, dass das, was ihr eingenommen habt, auch wirklich nur so, frag für einen Freund. Ja? Also da rede ich jetzt nicht von BWL, erstes Semester oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich kaufmännische Grundausbildung, erstes Lehrhalbjahr, Buchführung, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in Deutschland, GOBD. Ja, das ist jetzt kein Geheimnis, aber...
Ja, spannend. Aber würdest du dann sagen, sag ich mal, das ganze Förderwesen ist eher schlecht gemacht oder einfach gut gemeint, aber einfach falsch designt?
Da bin ich tatsächlich... Also gut gemeint ist es auf jeden Fall. Schlecht umgesetzt ist es auch auf jeden Fall. Die Herausforderung ist halt da, einen sinnvollen Spagat zu finden zwischen den eigentlichen Fördermittelgebern, nämlich an der Stelle weitestgehend ja EU, ne, Europäischer Sozialfonds oder Europäischer Regionalfonds. Aus denen kommen ja meistens die Gelder halt eben. Und die haben gewisse Anforderungen, die erfüllt werden müssen von der Förderbank. So, und die müssen halt eben nachweisen, das ist halt eben ein KMU, was da beantragt. Das heißt also, der muss schon mal nachweisen, dass er halt eben kleiner der KMU-Grenze, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, möchte ich jetzt nicht nochmal doppelt machen, kleiner der KMU-Grenze ist. Dann muss er nachweisen, dass er halt eben ein eigenes Unternehmen ist und nicht über irgendeine Verbindung, weiß ich nicht, Tochter der Siemens ist oder irgendwie sowas. Haben wir an der Stelle auch schon gehabt, haben angefangen, irgendwie Dinge vorzubereiten, einem drüber, ja, nee, wir sind selbstständig und eigenständig und da gibt's keinen. Und haben dann kurz vorm Antrag halt eben festgestellt, warte mal, da steckt ein Konsortium von Immobilienverwaltern mit drin, die halt eben eigene Immobilienvermögen verwalten mit einer Bilanzsumme von 238 Millionen. Und dann sagst du, okay, warum genau hast du mir das jetzt nicht mitgeteilt? Ja, weiß ich auch nicht, das habe ich vergessen. Die fliegen halt eben raus, weil du halt eben KMU-Status über Beteiligung transparent machen musst und nachweisen musst. Fertig. So. Also da gibt es immer wieder auch Dinge, die bewusst oder unbewusst, man weiß es nicht, passieren, um halt eben an Fördermittel ranzukommen. Gibt auch kleine Unternehmen, die es tatsächlich notwendig hätten, die aber durch einen dummen Zufall irgendwie verkauft worden sind und zu 100% an irgendeiner großen Mutter gehören, ranhängen, von der sie aber kein Geld bekommen, sondern eigenständig sein müssen. Das ist dann tatsächlich schwierig, aber ich kann es halt eben an der Stelle dann auch nicht ändern. Also das sind so grundlegende Dinge, die halt eben geprüft werden. Da muss das Vorhaben geprüft werden. Was hast du vor? Passt das zu dem, was der Fördermittelgeber sich dabei gedacht hat, was du da machen darfst mit der Geld, mit dem Geld? Und das muss ja irgendwie auch, sag ich mal, objektivierbar, prüfbar sein, weil ansonsten der kriegt's nicht, gibt dann auch wieder Theater. Und von daher, eine gewisse Bürokratie braucht man da schon. Da bin ich mir schon sicher. Das kriegt man nicht einfach alles runtergebrochen zu sagen, ja, pff, dann kannst du es auch verteilen, dann kommt es aber nicht da an, wo es ankommen muss. Aufgrund der Größe von den unterschiedlichen Förderprogrammen hast du halt eben auch unterschiedliche Komplexitäten. Berlin hat an der Stelle eine Digitalisierungsprämie mal gehabt und eine Innovationsprämie gehabt. Waren Programme, die, ich glaube, so um die 30.000 Euro Investitionsförderung, also Investitionssumme hatte und die zu 50% gefördert wurde. Das waren relativ schlanke Beantragungsprozesse. Da musstest du nicht allzu viel Papier schwarz machen. Klar, die Nachweise grundlegend brauchen. Aber wenn du halt eben auf der anderen Seite, wie in Brandenburg, hast du halt eben die Möglichkeit, bis zu 600.000 Euro Investitionsvolumen mit 50% gefördert zu bekommen. Dass das eine unterschiedliche Wertigkeit haben muss, ist, glaube ich, jedem klar. Dass man halt eben bei 17.000 Euro, die ich halt eben verschenke an öffentlichen Geldern, vielleicht nicht ganz so genau hingucken muss, wie bei, ich verschenke 300.000 Euro. Dass das mehr Fleisch am Knochen braucht, ist meines Erachtens nachvollziehbar. Und ich sag mal, da kommt so ein bisschen der Spannungsbogen halt eben auch her, wo ich sage, so, naja, so ganz drauf verzichten kannst du halt eben auch nicht, weil im Endeffekt sind es Steuergelder, die halt eben irgendwo von uns als Personen bezahlt worden sind, die halt eben wieder verteilt werden. Und das muss ja irgendwo schon eine gewisse Rechtfertigung haben. Mhm. So, lange redet. Ich hoffe, ich habe die Frage halbwegs beantwortet und halbwegs verständlich beantwortet und nicht alle verloren dabei.
Wir kommen jetzt schon, ich habe zu dem Thema noch eine Frage, bevor wir dann auf die Zielgerade kommen.
Ja.
Sind diese Fördertöpfe für dich eigentlich wirklich Transformationshebel für kleine Unternehmen oder für KMU hinsichtlich Digitalisierung? Ja, und wenn nein, ja oder wenn nein, was müssten wir denn da ändern, damit solche Fördertöpfe auch wirklich die Transformation befeuert?
Ja, sind Transformationsförderer. Was helfen würde, wäre eine Abschichtung von Größenordnung von solchen Programmen und tatsächlich eine stärkere Förderung von Know-how-Transfer. Also um erstmal Wissen aufbauen zu können, bevor man dann halt eben in ein Projekt reingeht. Weil das ist so ein bisschen das die Krux bei den Förderprogrammen. Die Beratung wird meistens nicht so richtig gefördert. Das heißt also, alles, was vorne dran an Know-how und einem drum und dran reingeht, muss der Unternehmer halt eben, ja, über BAFA kann man immer noch ein paar Sachen eben machen, aber das wäre eine Sache, ich glaube, das würde deutlich helfen, wenn man da einfach mehr für Unterstützung im Know-how-Transfer sucht, objektivierten Know-how-Transfer, also nicht dem Vertriebler noch irgendwas hinterher schmeißen, der irgendein Produkt verkaufen will, sondern wirklich objektivierte Beratung, objektivierter Know-how-Transfer an den Unternehmer halt eben ran und da halt eben Dinge möglich zu machen. Ob das jetzt eine Beratungsförderung ist oder eine Förderung von Unternehmerverbänden, um halt Leute einzuladen oder Veranstaltungen zu machen oder irgendwie sowas, lasse ich dabei völlig offen. Also auch da gibt es ganz viele verschiedene Ideen, wie man sowas halt eben machen könnte, um mehr Know-how halt eben reinzubringen. Und die Entscheidung dann, was zu tun, liegt beim Unternehmer und was er ausgibt, wie viel er ausgibt, die Förderung, die gibt es an der Stelle sowieso schon.
Okay, super. Olaf, danke. Jetzt kommt die letzte Frage.
Okay.
Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, die können beruflicher Natur sein oder auch privater Natur. Du kannst es dir aussuchen.
Drei Stück. Triff selber eine Entscheidung, bevor die Entscheidung über dich getroffen wird. Punkt 1. Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo man eine Entscheidung treffen muss und nicht darauf wartet, dass jemand anders halt eben irgendwie von außen kommt und sagt, wird jetzt gemacht oder die Zeit ist dahingelaufen und der Zeitpunkt für eine Entscheidung ist vorbei, weil die Frage stellt sich nicht mehr. Nummer 2. Sucht euch jemanden, der euch gefällt, der euch passt, zu dem ihr Vertrauen habt, von dem ihr Informationen bekommt zu den Dingen, die zu tun sind. Also um halt einfach die Liste mal an der Tafel zu haben, was alles Notwendigkeiten sind, weil sag mal, die wenigsten haben wirklich einen Rechtsanwalt, der ständig da ist oder einen echten Steuerberater, der auch berät und nicht nur die Buchhaltung macht. Da die Dinge im Blick zu haben, was denn da ist. Und dann daraus folgend Nummer 3, eine Risikoabschätzung zu machen. Also zu sagen, ne, Eintrittswahrscheinlichkeit, Eintrittshöhe, also Gefährlichkeitsbewertung. Und daraus halt eben sich dann die Themen, die offen sind, mal einzuordnen, zu sagen, so okay, wo kann ich jetzt einfach hinnehmen, dass das die Eintrittswahrscheinlichkeit ist relativ gering und die Kosten, die dabei entstehen, sind halt eben relativ klein. Mache ich einen Haken ran und die Sachen, die halt eben eine große Eintrittswahrscheinlichkeit haben und einen hohen Impact haben, die sollte ich mir zuerst halt eben dementsprechend vornehmen und mich darum kümmern. Mhm. Und nicht wie die Deutschen das machen, habe ich neulich tatsächlich eine lustige Grafik gesehen, so ein Chart, wo du dann niedrigste Eintrittswahrscheinlichkeit und Eintrittsgefährlichkeit hier unten hast. Und bei den Deutschen alles, was nicht da unten grün ist, schwarz ist.
Alles klar. Super. Cool. Olaf, danke. Du, ich habe für mich auch einiges mitgenommen. Ich habe aus unserem Gespräch mitgenommen, dass jetzt dein Gefühl ist, dass, oder so habe ich es jetzt interpretiert, dass KMU und Mittelstand oftmals tatsächlich echt noch weit weg sind vom Thema, vor allem wenn es dann noch um Thema KI geht. Da fehlt dann vor allem die Datenbasis, dass da auch vor allem für die kleinen Unternehmen es echt einiges gibt und man sich halt dann vielleicht an die Standardlösungen der Software heranrobben muss an die Prozesse, dass man das am besten nutzt. Und dann auch noch zum Thema Fördermittel. Ja, Fördermittel haben bei der Beantragung und beim Verständnis Luft nach oben. Ich drück's jetzt mal so aus. Ja, aber es gibt Abhilfe, so wie euch mit B2 Digital, die da unterstützen und supporten, auch für die Kleinen. Und du aber das schon auch als Transformationshebel siehst, wenn man es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal ein bisschen vereinfacht.
Genau.
Ja, Olaf, danke. Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viel mitgenommen.
Vielen Dank, Johannes.
Ich freue mich, dass du da warst und ich wünsche dir jetzt noch wir nehmen am späten Nachmittag auf, einen schönen Abend am Montag und eine schöne Restwoche und hoffentlich sehen wir uns bald dann bei irgendeiner Veranstaltung auch dann live.
Gerne.
Sehr
Vielen
gut.
Dank für die Einladung, hat mir Riesenspaß gemacht und wenn du mal wieder was hast, sag gerne Bescheid.
Mache ich. Dann bis bald und alles Liebe in den Norden.
Danke, bye bye, ciao.
Das war die Folge mit Olaf Binek von B2 Digital. Infos zu Olaf und B2 Digital findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. In 2 Wochen geht's dann wieder weiter. Bis dahin, alles Liebe und bleibt neugierig, was noch alles kommt.